Die Predigt hält heute Georg Grobe. Unsere landeskirchliche Gemeinschaft Hannover gehört zu einem Dachverband, nämlich zum Hannoverschen Verband landeskirchlicher Gemeinschaften. Und Georg Grobe ist der Vorsitzende unseres Dachverbandes. Herzlich willkommen, lieber Georg, dass du hierher gekommen bist. Du kommst aus Bovenden bei Göttingen, bist eine Stunde mit der Bahn gefahren, mit dem Zug. Danke, dass du das gemacht hast und dass du hier bist. Wir freuen uns auf die Predigt. Das Thema lautet: Warum tun wir, was wir tun? Und damit ist unsere Gemeinde gemeint, vor allen Dingen. Warum tun wir als Gemeinde, was wir tun? Ich bin gespannt auf deine Predigt.
Rainer Mo hat schon in der Begrüßung angekündigt, wie das Thema sein soll für die Predigt, nämlich eine Frage: Warum tun wir eigentlich, was wir tun? Und zwar ist nicht gemeint, warum tun wir im Alltagsleben von montags bis samstags bei der Arbeit oder wo auch immer das, was wir tun, sondern warum tun wir in der Gemeinde, in der Gemeinschaft, also hier, das, was wir tun. Und ich würde Ihnen gern zu Anfang verraten, wie ich auf dieses Thema gekommen bin. Wann war denn der Upgrade-Kongress, Rainer?
Im März.
Im März ist ein großer Kongress vom Gnadauer Gemeinschaftsverband gewesen unter dem Titel Upgrade. Mehrere aus Ihrer Gemeinschaft hier sind auch dabei gewesen. Nun ist das ja bei so großen Kongressen immer so, man kann das gar nicht alles behalten und alles an sich heranlassen, weil man unendlich viel Gutes hört. Aber mir geht es so, bestimmte Dinge, die bei mir sofort unter die Haut gehen, die vergesse ich nicht wieder. Und eine Frage, die bei mir sofort unter die Haut gegangen ist, war eben diese Frage: Warum tun wir eigentlich, was wir tun? Und ich habe dort, in Willingen war das, im Sauerland, beschlossen, wann immer ich in Zukunft irgendwo eingeladen werde, in einer landeskirchlichen Gemeinschaft, und es liegt kein anderes wichtiges Thema an, sage ich etwas zu dieser Frage: Warum tun wir eigentlich, was wir tun? Als erstes möchte ich gern mit Ihnen, mit euch zusammen überlegen oder Ihnen mitteilen, was mir auffällt zu diesem Thema, zu dieser Frage. Wir würden natürlich auf Anhieb zunächst mal sagen, wir tun das für Gott, was wir tun. Oder wir tun das wegen Jesus. Aber ich denke, es lohnt sich nochmal etwas an der Oberfläche zu kratzen und zu überlegen, ist das wirklich so oder könnte es sein, dass sich unter der Hand auch noch etwas ganz anderes, könnten sich noch ganz andere Motive eingeschlichen haben. Es könnte sein, dass wir irgendwann an einem Punkt angekommen sind, wo wir das, was wir tun, nur noch aus Gewohnheit tun, weil wir in einer Familie, die zur Gemeinschaft gehört, in die Gemeinschaft hineingewachsen sind und gar nicht anders konnten, als dort mitzumachen. Weil die Familie seit Generationen zur landeskirchlichen Gemeinschaft gehört, und wenn man dann als Mann eine Frau aus der Gemeinschaft heiratet, dann heiratet man nicht nur deren Familie mit, das ist ja in jedem Falle so, sondern man heiratet auch die ganze landeskirchliche Gemeinschaft mit, und ob man will oder nicht will, man ist mittendrin. Es kann aber auch sein, dass es bei Ihnen ein bisschen anders war, dass Sie einfach durch freundschaftliche Beziehungen hineingekommen sind und inzwischen besteht der größte Teil Ihres Freundeskreises aus Menschen, die am Sonntagabend um 17 Uhr hier auch Gottesdienst feiern. Und wenn Sie da nicht mehr mitmachen würden, dann würden Sie auch Ihren ganzen Freundeskreis aufs Spiel setzen, Ihren ganzen Freundeskreis riskieren. Es kann so sein, dass diese Gewohnheit, in die man hineinkommt, Gewohnheit ist grundsätzlich nichts Schlechtes. Es ist gut, wenn man gute Gewohnheiten im Leben hat, zum Beispiel, wenn man sich morgens und abends die Zähne putzt. Das ist gar keine Frage, das ist gut. Aber wenn Gewohnheit alles wird im Blick auf die Gemeinde, im Blick auf die Gemeinschaft, dann muss man nochmal an der Oberfläche kratzen, dahinter gucken. Ein zweiter Grund, warum jemand in der Kirche oder in der Gemeinschaft oder beim Glauben mitmacht, könnte sein aus Angst. Aus der Angst heraus: Gott ist nicht zufrieden mit mir, wenn ich nicht mitmache, wenn ich mich nicht engagiere, wenn ich mich nicht einsetze. und es könnte vielleicht in der Endabrechnung meines Lebens mal eng werden, wenn ich einfach nicht mehr mitmache und nicht mehr mitarbeite. Auf der Rückfahrt vom Kongress in Willingen habe ich mit zwei Predigern aus Süddeutschland zusammengesessen und wir kamen auf tiefe Dinge im Gespräch miteinander in den Austausch und die sagten beide, zunächst mal sind sie als Teenager dabei gewesen in der Jungschar und dann später auch, weil sie Angst hatten, dass Gott irgendwann mal mit ihnen nicht zufrieden ist und ein großes Nein über ihr Leben sagt. Sie haben also mitgemacht aus Angst, sie könnten Gott nicht genügen. Und sie haben mir beide glaubhaft versichert, dass es irgendwann später gekommen, dass sie es wie eine befreiende Erfahrung entdeckt haben, dass es nicht darauf ankommt, dass wir Pluspunkte vor Gott sammeln, sondern dass Gott uns seine Gnade, seine Liebe ohne Bedingungen schenkt. Dass wir von Gott geliebt sind, ohne Vorleistung, ohne Bedingung. Aber das haben wir beide glaubhaft versichert und auch dazu gesagt, wie sie sich Jahre ihres Lebens gequält haben, weil sie Angst vor Gott hatten. Ein dritter Grund, warum man in der Kirche, beim Glauben, in der Gemeinschaft mitmacht, könnte sein aus der Sorge heraus. Und zwar aus der Sorge, dass immer mehr Menschen Gott aus dem Blick verlieren, nicht mehr an Gott glauben, dass man sozusagen zusammenrückt und sagt, aber wir müssen doch Gott die Treue halten. Und wenn es nicht so schrecklich klänge, würde ich bald sagen, dahinter steckt der Gedanke, der arme, liebe Gott. Immer weniger Menschen denken an ihn, immer weniger Menschen kümmern sich um ihn, dann müssen wir ihm doch die Treue halten. Sonst gerät ja seine ganze Wahrheit in Vergessenheit. Ich habe jetzt drei mögliche Gründe genannt. Vielleicht gibt es noch ganz andere Gründe und ich wollte Sie und euch damit ins Nachdenken bringen, zu überlegen, was sind eigentlich im Augenblick meine Gründe, warum ich mitmache. Hat sich vielleicht unter die Anfangsbegeisterung eine Menge Gewohnheit gemischt? Spielt die Angst doch eine Rolle, die ihr eigentlich gar nicht zusteht? Oder ist plötzlich diese Sorge, das Thema Gott könnte in unserer Gesellschaft in den Hintergrund treten, ist das plötzlich so wichtig geworden, dass diese Sorge vieles anderes überlagert? An all diesen drei Punkten ist was Richtiges dran. Aber wenn es das Entscheidende wird, dann glaube ich, ist es schwierig, weil es nicht stimmt, weil da etwas in die Schieflage gerät. Deswegen als zweites ein Gedanken von der Bibel her, was nach meiner Auffassung von der Bibel her wichtig ist, um uns deutlich zu machen, warum wir machen, was wir machen. Im Neuen Testament wird eine Szene beschrieben, im Johannesevangelium Kapitel 6, Abvers 66, da geht es genau um unsere Frage. Da heißt es, von da an wandten sich viele seiner Jünger ab und gingen nicht mehr hinfort, nicht mehr mit ihm, also mit Jesus. Die waren fasziniert gewesen von Jesus, von den Worten, von den klaren Worten, die er gesagt hatte, von den Wundern, die er getan hatte. Sie waren fasziniert und nun hat er ihnen etwas zugemutet, was zu viel für sie war. Er hat gesagt, ich bin nicht einfach nur ein Wundertäter, ich bin nicht einfach nur ein Prediger, sondern ich selber komme von Gott. Gott und ich, wir sind eins. Und da hatten sie das Gefühl, das ist jetzt einfach eine Umdrehung zu viel. Jetzt hebt er ab. Jetzt geraten wir in den religiösen Fanatismus hinein. Das ist einfach zu viel. Wunder, ja, natürlich. Dass Kranke gesund werden, dann spart man das Geld für einen Arzt. Und was er gerade vorher gemacht hat, Tausende von Menschen mit wenigen Broten und wenigen Fischen satt gemacht, dann spart man den Catering-Service. Aber dieser Anspruch, dass er von Gott kommt, dass er wie Gott ist, das war zu viel für sie. Mir ist eine Parallele dazu eingefallen aus der Zeit, als ich im Teenageralter war, als ich in der Jugendarbeit groß geworden bin. Da musste man der Ehrlichkeit halber sagen, da waren manche Jungen dabei, weil sie noch keine Freundin hatten und manche Mädchen waren dabei, weil sie noch keinen Freund hatten. Und da ist ja überhaupt nichts verkehrt damit. Wenn man einen Partner vielleicht sogar fürs ganze Leben in einer christlichen Jugendarbeit kennenlernt. Aber irgendwann gab es dann Punkte für den einen oder für die andere, wo sie das Gefühl hatten, jetzt wird es aber zu viel. Ich möchte nicht in meinem Freundeskreis als religiöser Spinner oder als religiöse Fanatikerin angesehen haben und sind irgendwann weggeblieben und haben nicht mehr mitgemacht. Genauso wie die Menschen um Jesus herum. Und nun ist die Frage, wie reagiert Jesus darauf, dass Menschen in seinem Umfeld sind, die sagen, jetzt ist zu viel, jetzt kümmern wir uns um andere Dinge, es wird religiös fanatisch. Jesus sagt nicht, was ja eigentlich naheliegend wäre. Er sagt nicht, aber ihr verlasst mich doch nicht. Bitte bleibt doch bei mir. Sondern im Gegenteil, er gibt sie frei und sagt, wollt ihr auch weggehen? Ich halte euch nicht, ich dränge euch nicht, ich manipuliere euch schon gar nicht. Das hat er nie gemacht. Und dann ist es aus dem Kreis der Menschen, die um ihn rumstehen, ist Petrus der Erste, der Worte findet, um das auszudrücken, was ihn bewegt und was vermutlich auch die anderen bewegt, nämlich Petrus sagt, Herr, wohin sollten wir gehen? Anders gesagt, in Alltagsdeutsch, in Umgangsdeutsch, was sollen wir denn stattdessen machen? Sollen wir uns nur noch um die Familie kümmern? Familie ist wichtig, gar keine Frage. Aber kann das alles sein, was ein Leben ausfüllt und lebenswert macht? Oder sollen wir nur noch uns um unsere Hobbys kümmern und angeln oder Bienen züchten oder irgendwas anderes? Hobby ist gut, aber wenn das alles ist, das ist zu wenig. Oder sollen wir uns jetzt nur noch auf unsere beruflichen Karrieren konzentrieren? Das kann es doch nicht sein, sagt Petrus. Er sagt, Herr, wohin sollen wir denn gehen? Anders ausgedrückt, wir können doch das nicht mehr vergessen, was wir bei dir entdeckt haben. Wir können dahinter nicht mehr zurück, selbst wenn wir wollten. Wir könnten es nicht mehr. Das sitzt viel zu tief in unseren Herzen drin. Und dann erklärt er, wie er das meint. Er sagt, du hast Worte des ewigen Lebens. Das heißt, was wir bei dir gehört haben, das haben wir noch nirgendwo anders gehört. Das haben wir noch von keinem anderen Menschen gehört. Was hatten sie denn von Jesus gehört? Sie haben zum Beispiel von Jesus gehört, dass im Himmel Freude ist über einen Menschen, der seine eigenen Wege gegangen ist ohne Gott und der dann wieder zu Gott zurückkehrt. Noch mehr, Jesus hat gesagt, Gott veranstaltet eine Party im Himmel, wenn jemand, der nichts mehr mit mir zu tun haben wollte, sich wieder an mich wendet und wieder sein Leben mit mir führen will. Und sie hatten von Jesus gehört, euer Leben ist nicht Zufall, sondern euer Leben hat in Gottes Augen einen unendlichen, einen ewigen Wert. Und sie hatten von Jesus gehört, mit dem Tod ist nicht alles vorbei, sondern wir sind angelegt auf ein ewiges Zuhause bei Gott. Auf ein ewiges Zuhause bei Gott. Das meint Petrus, wenn er sagt, du hast Worte des ewigen Lebens. Und dann schließt er noch einen halben Satz an und sagt, und wir haben geglaubt und erkannt, du bist der Heilige Gottes. Das heißt, wo du bist, da kommt etwas vom Himmel auf die Erde. Da kommt etwas von Gott in unser Leben hinein. Genau das, was einige andere aufgeregt hatte und warum sie plötzlich nicht mehr mit Jesus weitermachen wollten. Genau das ist es, was ihn fasziniert hat. Ich möchte es in einer kleinen Geschichte ausdrücken. Diesen Gedanken, wir haben geglaubt und erkannt, du bist der Heilige Gottes. Ich habe ein Buch zu Hause im Regal stehen, das ist von einem Journalisten verfasst worden und er hat darin Gespräche protokolliert, die er mit dem Papst geführt hat. Nicht mit dem aktuellen, sondern mit dem früheren, also mit unserem deutschen Papst, Benedikt. Und er hat in diesen Interviews, in diesen Gesprächen, die er mit dem Papst geführt hat, den Papst gefragt, so kann man das in dem Buch auch nachlesen, mein Sohn, der kommt jetzt ins Fragealter und der sagt, Papa, wie soll man sich Gott eigentlich vorstellen? Was würden Sie dem sagen? Fragt er den Papst. Und der Papst sagt, ich würde ihm sagen, du musst dir Jesus anschauen. Jesus selber hat einmal gesagt, wer mich sieht, der sieht den Vater. Wer Jesus hört, der hört Gottes Gedanken für unser Leben. Und wer Jesus sieht, der bekommt Gott in den Blick. Das ist gemeint mit dem Satz, du bist der Heilige Gottes. Und so wie ich Sie am Ende des ersten Gedanken gebeten habe, zu überlegen, was ist der Grund, warum Sie das tun, was Sie tun? Überlegen Sie einmal, wo ist ein Punkt in Ihrem Leben gewesen, wo Sie etwas von Jesus her ganz, ganz tief berührt hat? Und wo Sie das Gefühl hatten, wenn das wahr ist, dann lohnt es sich, alle Energie und alle Liebe in die Sache mit Jesus hinein zu investieren. Ich habe das einmal erlebt vor vielen Jahren bei einer Evangelisationsveranstaltung, wo ich vor Augen geführt bekommen habe, das hatte ich in der Schule so nie mitbekommen, hätte ich mitbekommen können, habe ich aber nicht, nämlich wie unendlich weit der Kosmos ist und wie unbedeutend wir als einzelne Menschen in der Weite des Kosmos sind. Und dann habe ich in dieses Bild hinein den Gedanken gehört, und das Faszinierende ist, dass der lebendige Gott jeden Einzelnen von uns kennt und ein Interesse an jedem Einzelnen von uns hat. Das war so ein Punkt, es gibt noch andere Punkte in meinem Leben. Das war ein Punkt, wo mich etwas von Gott her, von Jesus her, ganz, ganz tief berührt hat und wo ich gesagt habe, wenn das wahr ist, dann lohnt es sich, gute Kräfte, die besten Kräfte, die man hat, dafür einzusetzen, bei seiner Sache mitzuarbeiten und dafür zu sorgen, dass andere Menschen das Gleiche auch für sich entdecken. Als drittes und letztes die Frage, was bedeutet das denn konkret? Was können wir denn tun? Ich denke, das eine, was wir tun können, ist, dass wir noch einmal selber überlegen, wie ist das im Augenblick? Warum machen wir das, was wir machen? Könnte es sein, dass sich Routine eingeschlichen hat? Könnte es sein, dass da ein Rest von Angst ist, der eigentlich nicht gut ist von Gott her, von Jesus her? Und dass wir uns fragen, haben wir das Entscheidende noch im Blick? Ich glaube, wir brauchen ab und zu solche Momente, wo wir uns zurückerinnern, was uns mal auf den Weg gebracht hat, wo wir uns neu ausrichten. Für mich ist ein solcher Punkt einmal gewesen, bei einem ganz bestimmten Lied im Jahre 2017 beim Kongress in Celle. Da hat der Pferdener Chor ein Lied gesungen, das ist bei mir bis in die Zehenspitzen hineingegangen und ich habe das angehört und habe mir gedacht, deswegen machst du das, was du machst. Deswegen bist du Pastor geworden und deswegen setzt du dich in der landeskirchlichen Gemeinschaft ein. Ich lese Ihnen jetzt einmal die deutsche Übersetzung von den Worten aus diesem Lied und wenn die Technik dann hinhaut, hören wir das gleiche auch nochmal auf Englisch. Besonders die, die nicht mehr so ganz kapitelfest in Englisch sind, sollten jetzt bei der deutschen Übersetzung genau hinhören, sonst verstehen sie es nachher nicht. Also, da singt eine christliche Gruppe, wenn du die gleiche alte Straße kilometerlang gelaufen bist, wenn du die gleichen alten Stimmen mit ihren Lügen immer wieder gehört hast, wenn du versucht hast, die gleiche Leere in dir immer wieder zu füllen, es gibt ein besseres Leben. Wenn es weh tut, er, gemeint ist Jesus, er kann Schmerzen wegnehmen. Wenn du dich verloren fühlst, er ist ein Wegbereiter. Wenn du Befreiung oder Rettung brauchst, er ist ein Retter, der Gefängnistüren öffnet. Wenn du dich wie in Ketten fühlst, er kann Ketten zerbrechen. Dann geht es weiter. Wir haben alle im Dunkel der Nacht nach Leben gesucht. Wir haben uns alle vom gleichen alten Kampf erschöpft gefühlt. Wir haben alle Dinge getan, von denen wir wussten, sie sind einfach nicht richtig. Wenn es doch nur ein besseres Leben gäbe. Wenn es weh tut, er kann Schmerzen wegnehmen. Wenn du dich verloren fühlst, er ist ein Wegbereiter. Wenn du Befreiung oder Rettung brauchst, er ist ein Retter, der Gefängnisse sprengt. Wenn du dich wie in Ketten fühlst, er kann Ketten zerbrechen. Jetzt schauen und hören wir uns das kurz in der englischen Version an. Wir sind immer noch bei der Predigt, aber nicht mehr lange. Das ist für mich der entscheidende Grund, warum es sich lohnt, in der Gemeinde, in der Gemeinschaft mitzumachen, weil es bei Jesus ein besseres Leben gibt. Besser als alles andere, was man sonst in dieser Welt finden kann. Wir waren jetzt bei uns selber. Ein letzter Gedanke zum Schluss. Ich denke, es ist wichtig, dass wir bei einem solchen Thema nie nur an uns selber denken, sondern immer auch an die Menschen denken um uns herum, die davon vielleicht noch nie was gehört haben oder denen es schwerfällt, Kontakt aufzunehmen zu einer christlichen Gemeinde. Ich möchte Ihnen folgende Übung ans Herz legen, dass Sie einmal in Gedanken überlegen, wie ginge es einem Arbeitskollegen oder jemand aus meiner Nachbarschaft, da wo ich wohne, wenn ich den hier am Sonntagnachmittag oder Sonntagabend, wie Sie wollen, mit zum Gottesdienst brächte. Würde der hier etwas davon aufschnappen können, dass es ein besseres Leben gibt? Und ich glaube, dann lohnt es sich zu überlegen, was sind die Dinge in unserem Miteinander, die wir verstärken müssen, damit sich Menschen wohlfühlen und damit Menschen hier ein besseres Leben entdecken, aber auch umgedreht zu überlegen, gibt es vielleicht Dinge, die für uns eine gute Gewohnheit geworden sind, die uns allen einleuchten, die aber Außenstehenden überhaupt nicht einleuchten und ihnen überhaupt nicht helfen, ein besseres Leben zu entdecken. Ich glaube, wie gesagt, es ist auf der einen Seite wichtig, dass wir es für uns selber immer noch einmal neu in den Blick bekommen, uns neu ausrichten, aber auch, dass wir den Blick für andere haben und überlegen, wie kann es für die gelingen, dieses bessere Leben für sich zu entdecken. Ich möchte gleich mit Ihnen beten. Sie haben das vielleicht schon gesehen, auf Ihren Plätzen liegen Gebetskarten. Das ist ein uraltes Gebet aus der Ostkirche, was genau diesen Gedanken, den ich ausgeführt habe, aufnimmt. Ich bin immer sehr zurückhaltend, wenn es darum geht, Menschen einfach so zu vergattern auf so ein Gebet. Ich würde es Ihnen gern vorlesen und dann, wenn wir es alle einmal zur Kenntnis genommen haben, möchte ich Sie einladen, wenn Sie das möchten, es auch mit mir als Ihr Gebet zu sprechen. Ich möchte es Ihnen aber nicht überstülpen. Ich lese es zunächst mal vor. Komm, Heiliger Geist, heilige uns. Erfülle unsere Herzen mit brennender Sehnsucht nach der Wahrheit, dem Weg und dem vollen Leben. Entzünde in uns dein Feuer, dass wir selber davon zum Lichte werden, das leuchtet und wärmt und tröstet. Lass unsere schwerfälligen Zungen Worte finden, die von deiner Liebe und Schönheit sprechen. Schaffe uns neu, dass wir Menschen der Liebe werden. Deine heiligen, sichtbare Worte Gottes, dann werden wir das Antlitz der Erde erneuern und alles wird neu geschaffen. Komm, Heiliger Geist, heilige uns, stärke uns, bleibe bei uns. Wir sind es ja in christlichen Kreisen gewöhnt, dass wir beten. Und mir geht es so, und ich weiß es auch von anderen, manchmal ist man erschrocken, wenn Gott tatsächlich auf ein solches Gebet hört, weil es da auch eine gewisse Routine geben kann, dass man manchmal gar nicht im Ernst, wenn man ehrlich ist, damit rechnet, dass Gott das auch hört. Wenn wir das jetzt beten, bitte ich Sie herzlich, dass Sie auch damit rechnen, dass Gott auf dieses Gebet reagiert. Ich möchte Sie nun einladen, in aller Freiwilligkeit und Offenheit, wenn Sie gern möchten, es mit mir zusammen zu Ihrem Gebet zu machen. Komm, Heiliger Geist, heilige uns. Erfülle unsere Herzen mit brennender Sehnsucht nach der Wahrheit, dem Weg und dem vollen Leben. Entzünde in uns dein Feuer, dass wir selber davon zum Lichte werden, das leuchtet und wärmt und tröstet. Lass unsere schwerfälligen Zungen Worte finden, die von deiner Liebe und Schönheit sprechen. Schaffe uns neu, dass wir Menschen der Liebe werden, deine heiligen, sichtbare Worte Gottes, dann werden wir das Antlitz der Erde erneuern und alles wird neu geschaffen. Komm, Heiliger Geist, heilige uns, stärke uns, bleibe bei uns. Amen.